Ha ha ha. Manöver, ich nehme an, Sie können das einigermaßen mithören. In diesem Augenblick wird das Feuerungssystem an der Rakete gezündet. Es ist eine automatische Feuerungsfolge, die die verschiedenen Funktionen nacheinander abruft. Sie können sich vorstellen, welche Erregung hier um uns herrscht, denn der Augenblick rückt nun immer näher und alle sind in einem Fieber, das kaum noch zu beschreiben ist. Dieses Fieber gleicht an sich dieser Landschaft, die auch einen fiebrigen Eindruck macht, dieser Sumpflandschaft mit den Mangroven-Urwäldern und den vielen Wasserarmen, die hier hineinreichen. Bis kurz vor die Pressetribüne reicht ein solcher Wasserarm, der dann zu einer Art Hafen ausgebaut ist. Gegenüber den früheren Raketen, den kleineren, mit denen die Mercury- und Gemini-Raumschiffe in den Himmel geschossen wurden, also den Titan- und den Atlas-Agena-Raketen, ist hier die ganze Feuersequenz in sehr viele einzelne Schritte zerlegt, sodass nicht mehr die Feuerung wie früher am Punkt Null erfolgt, sondern bereits Sekunden vorher. Und der Punkt Null bezeichnet den Augenblick, an dem die Rakete sich bewegt. 1:52 bis zum Start. Der Countdown läuft fabelhaft weiter. Im Fernsehmonitor sehen wir jetzt die Auspufftöpfe, könnte man sagen, also diese Enddüsen der riesigen Motoren der Saturn V. Sie werden von unten gefilmt mit einer automatischen Kamera am Turm selbst. Auch das ist etwas Neues, auch das gibt es erst seit den Apollo-Starten, dass dort hinter dicken Glaswänden automatische Kameras ganz in der Nähe das Geschehen an der Rakete verfolgen. Ja, Sie können es fabelhaft verfolgen, während ich hier sitze und diesen Schirm mit dem Countdown-Zähler nur mühevoll erkennen kann. Es nähert sich aber nun 1:10. Und jetzt ist also eine Zusammenarbeit zwischen Menschen und Computern nötig, um in diesen letzten Sekunden vor dem Start alles wirklich für den Start in Ordnung zu haben. Funktionsgerecht, denn dann muss alles auf die Sekunde genau klappen. 50 Sekunden vor dem Start, jetzt ist die gesamte Einheit, Rakete und Raumschiff auf Eigenversorgung, auf eigene Batterien übergeschaltet worden. Es besteht keine Verbindung mehr zwischen dem Versorgungsturm und der Rakete. 35 Sekunden bis zum Start. Alle Fernsehkameras sind auf diesen einen Punkt, auf den Turm und die Rakete gerichtet. 20 Sekunden noch bis zum Start. 15 Sekunden. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 0. Und da schlagen aus der Rakete die ungeheuren orangenfarbenen Flammen heraus, die einen blenden, selbst hier blenden auf der Pressetribüne, in über 6 Kilometer Entfernung und in einem ungeheuren Flammenschwall und einem Rauchschwall steigt die Rakete mit einem unbeschreiblichen Donner ganz langsam in die Höhe. Es ist ein wirklich fabelhafter Anblick. Kein Fernsehschirm kann das wirklich hinüberbringen, wie sie ganz gerade in den Himmel steigt, langsam jetzt auf den Winkel von 72 Grad geht und ihr erhebt sich ein ohrenbetäubender Jubel. Sie hören es auf dem Weg zum Mond.
Meine Damen, meine Herren, bei den Geräuschen, die Sie gerade hörten, handelte es sich um Tonbandaufnahmen startender und landender Flugzeuge, meist Düsenmaschinen, um das Geschnatter einer Schargänse, die in den Teich getrieben wird, um die akustische Kulisse eines Autobahnrastplatzes, um das Heulen von Luftalarmsirenen und zum Schluss um eine Rundfunkreportage des Apollo 11 Starts am 16. Juli dieses Jahres. Es war nicht die Absicht, einen besonderen Spaß, einen extravaganten Gag mit dem Abspielen dieser Tonbandaufnahmen zu bieten. Es geht um dies. Das Flugzeug in diesem Raum hier ist zweifellos nicht als Flugmaschine im üblichen Sinne anzusprechen. Um sich zu erheben, um Geschwindigkeit und Höhe gewinnen zu können, fehlen ihm sämtliche technischen Voraussetzungen. Es ist ein Flugzeug, das zu dieser Bezeichnung nur kommen kann oder gekommen ist über die Brücke der Assoziation. Auch ein Spielzeugflugzeug, eines dieser statischen Dinge aus geprägtem Blech oder Kunststoff etwa, das die Form eines großen Verkehrsflugzeugs, eines Hubschraubers oder Düsenjägers exakt nachahmt, ist unfähig zu fliegen. Auch ihm fehlen, wie dem Flugzeug von Panamarenko, die technischen Voraussetzungen dazu. Dennoch ist es ein Flugzeug, dessen Motor oder Antriebskraft, dessen Flugfähigkeit durch Fantasie zu ersetzen ist. Es fliegt, in Anführungszeichen, wenn man es mit der Hand durch die Luft führt, und es fliegt noch rasanter, wenn man dazu mit dem Mund das Motorengeräusch imitiert. Verglichen mit dem Spielzeug ist Panamarenkos Flugzeug aber auch noch kein Flugzeug. Es ist ja gar keine exakte Imitation und die fehlende Technik lässt sich auch nicht durch Fantasie ersetzen. Im Gegenteil. Was es an formalen und technischen Daten besitzt, könnte eher für eine Flugtüchtigkeit sprechen. Denken wir nur an die frühen Vorstellungen von Flugmaschinen, als deren Antriebskraft die Körperkraft des Fliegenden gedacht war. Hier gibt es vielleicht Vergleichspunkte. Doch sie sind heute irrelevant, denn das Flugzeug ist ja in der Form und in den Typen realisiert, die heute tatsächlich unseren Luftraum durchqueren. Sie allein sind für uns die Realität Flugzeug, von der wir ausgehen müssen und auch ganz selbstverständlich ausgehen. Nicht also Imitation und Fantasie, sondern Assoziation heißt die Brücke, die zu dem realen Flugzeug unserer heutigen Wirklichkeit führt. Denn dieses Flugzeug von Panamarenko ist ein surreales Objekt. Nicht unbedingt in dem Sinne der Kunstrichtung, die den Namen Surrealismus trägt, sondern in dem weiteren Sinne, demnach die Realität der Kunst zugleich auch surreal ist. Die Kunst bedarf immer der Assoziation, auch die Kunst eines sogenannten Realismus, um in ein Bezugssystem zu kommen, um aus seiner Eigensprache, aus seiner Geschlossen- und Verschlossenheit in die Sprache der Interpretation überführt zu werden. Und Interpretation ist auch bereits der vom Künstler oder Betrachter gegebene Titel eines Werkes. In diesem Falle der Titel Flugzeug angesichts dieses Objekts. Er kommt ganz selbstverständlich durch Assoziation zustande. Die Geräusche vom Tonband, die Sie nun eben hörten, sind ebenfalls Assoziationsmaterial. Doch Beigesellungen mit einer gewissen negativen oder Antitendenz. Sie zielen nicht im Sinne einer Geräuschkulisse einer Tonimitation auf Identifikation, sondern eignen sich eher zur Absetzung. Sie sind nicht Untermalung, sondern Kontrast. Das Flugzeug, das wie gesagt kein Flugzeug ist, das also niemals diese Geräusche, wie sie auf jedem Flugplatz zu hören sind, erzeugen könnte, stellt sich, konfrontiert mit solchen Geräuschen, eigentlich und zunächst noch mehr und deutlicher als jenseits flugtechnischer Realität existierend dar. Je nach Interpretationsmentalität des jeweiligen assoziierenden Betrachters und Hörers kann die Diskrepanz von Ton und Objekt bis zur Belächelns- oder auch Belachenswürdigkeit führen. Andererseits aber gerade dadurch zum Erkennen der völligen Isolation, in der dieses Objekt gegenüber der flugtechnischen Welt lebt. Es gewinnt also mehr an Eigenexistenz im Bereich der Interpretation ohne Worte. Auch die anderen Tonaufnahmen dienen der assoziierend interpretierenden Einkreisung. Das Gänsegeschnatter ist ein Geräusch, das einer heute kaum noch erlebbaren Bauernhofromantik angehört und, abgesehen von der reinen Produktionsstätte, der Fabrikgeflügelfarm, auch nicht mehr bedeutungswichtig für die Landwirtschaft ist. Nun, dieses Objekt Flugmaschine hier ist ebenfalls in seinem Bereich der Flugtechnik bedeutungslos. Dennoch haben wir kein Objekt der Vergangenheit vor uns, nicht die schöne Erinnerung an die gute alte Zeit. Und sofern auch in diesem Objekt etwas Romantik mitschwingt, ist es die Elementare des Wunsches zu fliegen, ist es ein Zipfelchen des auch nach geglückter Mondlandung immer noch lebendigen Traums von Schwerelosigkeit, Schweben und unbegrenzter Bewegungsfreiheit. In diesem Traum sind die Vögel das Vorbild und Urbild. Wenn ich sie zur Verfügung gehabt hätte, wäre vielleicht auch eine Aufnahme von Vogelgezwitscher beim beginnenden Tag als Assoziationsmaterial brauchbar gewesen. Doch schließlich sind Gänse auch Vögel, obwohl sie als Hausgänse nicht einmal richtig fliegen können. Und das kann unser Flugzeug trotz seines Namens auch nicht. Die Autobahngeräusche beinhalten immer noch die uns nächstliegenden Gefühle und Erfahrungen von Geschwindigkeit. Wir haben sie alle im Auto erlebt. Mehr als das im Flugzeug möglich wäre, das uns, insbesondere als Insasse, während des eigentlichen Höhenflugs eher statisch als in Bewegung erscheint. Dass dieses Objekt hier bewegungslos ist, es recht zu schweigen von Geschwindigkeit, wird in den Gegenüberstellungen zu einem Geräusch der Geschwindigkeit doppelt deutlich. Eine negative Einkreisung, die aber nicht nur ausschaltet, sondern auch einbezieht. Denn dieses Objekt verweist auch als Flugzeug, insbesondere als Flugzeug, wie hier mit Rennradanklängen auf die leichte und schnelle Art der Verbindung von Ort zu Ort. Sind mit den Autobahngeräuschen Erfahrungen von uns allen verbunden, so mit dem Sirenengeheul noch mit einem Großteil von uns, dass es dieses Geheul gegeben hat. Und, was gravierender ist, dass es leider nur allzu oft der Beginn eines traurigen Massakers war, ist außerhalb des Kontextes Flugzeug nicht zu denken. Und wenn heute die Sirenen zur Probe hallen, wird manchen eine Gänsehaut überlaufen, obwohl es doch ein ungefährliches Probieren ist. Und wieder ist dieses Unbehagen untrennbar von der Maschine in der Luft. Das Flugzeug hier ist fast lächerlich harmlos. Dennoch, als Flugzeug und vielleicht gerade als surreales Objekt, als Nicht-Flugzeug, als Assoziationsflugmaschine, assoziiert es auch das Sirenengeheul, beinhaltet es auch den möglichen Missbrauch einer technischen Errungenschaft. Eine Flugmaschine ist nicht nur strahlend, sondern auch makaber. Will man schließlich dieses Objekt hier auf den allerletzten Platz technischer Errungenschaften verweisen, dann braucht man sich nur wieder die Reportagen vom Start der Apollo 11 Rakete zum Mond in Erinnerung zu rufen. Ein größeres Missverhältnis zwischen Panamarenkos Flugmaschine und dem Stand der Technik lässt sich optisch und akustisch kaum herstellen. Das bringt mich zum Schluss meiner assoziierend interpretierenden Überlegungen anhand von Geräuschen. Eines der berühmtesten Beispiele aus der Geschichte der Entwicklung der Flugtechnik ist die Arbeit an der Konstruktion einer Flugmaschine durch Leonardo da Vinci. Er eilte seiner Zeit spekulativ voraus unter Einsatz der technischen Mittel, die damals denkbar waren. Panamarenko dagegen benutzt für sein Flugzeug eine Technik, wenn man in diesem Zusammenhang diesen Ausdruck überhaupt anwenden darf, die der Zeit Leonardos angehören könnte. Sie steht in keinerlei Konkurrenz zu den bereits realisierten Möglichkeiten von heute, erst recht nicht den denkbaren der Zukunft. Es zeigt sich an seinem Flugzeug besonders deutlich die Ohnmacht des Künstlers unserer Gegenwart gegenüber der Macht der Technik, aber ebenso deutlich auch seine spezifische Stärke. Sie liegt nicht im Bereich handgreiflicher Erstellung, sondern intellektueller Bewältigung, nicht in der Physik, sondern in der Metaphysik, nicht im Vordergründigen, sondern im Hintergründigen, nicht im Produzieren, sondern im Reflektieren, nicht im Realen, sondern im Surrealen. Nach langer Entwicklung, an deren Anfang die Identität von Physik und Metaphysik stand, denken wir nur an die Jagdzauber der Steinzeit, die ja eine Art technischer Waffe waren, war in der Renaissance die Trennung endgültig vollzogen. Leonardos Flugzeug mag unter anderem diese Trennungslinie bezeichnen. Er vereinigte in sich noch den Künstler und Techniker. Panamarenkos Flugzeug könnte beispielhaft für die Auseinanderentwicklung stehen, und zwar für den Punkt dieses Prozesses, an dem das Gewicht der Technik das Gegengewicht auch der Kunst braucht, um nicht ein Übergewicht zu erhalten, das nicht zuletzt ihr selbst gefährlich würde. Panamarenkos Flugzeug ist, gemessen an einer realen Düsenmaschine von heute, ein surreales Objekt. Aber es trifft sich mit ihr doch auf der Ebene einer Realität, die sich von der Notwendigkeit her begreift. Auf dieser Ebene der Notwendigkeit gibt es kein Auseinanderentwickeln, sondern nur Ergänzung.